Ein ganz herzliches Moin auch von mir. Unseren letzten Gottesdienst zusammen hier in diesem Gemeindezentrum haben wir am 8. März feiern können. Das ist schon 2 Monate her. Ich bin Gott unglaublich dankbar für die Zeit, in der wir leben, trotz der Herausforderungen, die wir haben, aber gerade für die Möglichkeiten, die wir haben. Dass ihr hier einfach einschalten könnt und dass ihr über YouTube, übers Internet diesen Gottesdienst so verfolgen könnt. Wir wollen das auch für die Zukunft in dieser Form neben den Gottesdiensten, die hier wieder stattfinden werden, auch beibehalten. Am 8. März, also fast vor 2 Monaten, wurden wir ziemlich heftig aus unserer Routine als Gemeinde herausgebrochen. Und so in diesen letzten 2 Monaten stellt sich dann automatisch so die Frage, was heißt es eigentlich für uns, Gemeinde zu sein? Was bedeutet es, als Christ zu leben, wenn ein wichtiges Element unserer Routine, wenn ein wichtiges Element unseres bisherigen Glaubenslebens fehlt? Ich möchte mit uns zusammen in Psalm 15 hineinschauen. Und ich möchte mit uns zusammen darauf gucken, was es bedeutet, im Glauben unterwegs zu sein, ohne Gemeindehaus, in dem man sich versammelt, und ohne Gottesdienste, zu denen man persönlich hinkommen kann. Vielleicht wirkt das für dich etwas komisch, gerade an diesem letzten Sonntag, bevor wir wieder Gottesdienste haben werden, genau dieses Thema so aufzugreifen, wie Christsein aussehen kann, auch ohne alles das. Aber genau das ist mir wichtig, dass wir die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, dass wir die nicht einfach außen vor lassen. Dass wir irgendwie wieder in etwas Altes versuchen zurückzukommen, ohne zu reflektieren, was daran war eigentlich gut und richtig. Ich bin froh, dass wir wieder Gottesdienste haben werden. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber hinaus uns nicht darauf ausruhen, dass ja jetzt alles wieder gut sein wird, sobald wir uns treffen können. Als würde das alleine das sein, worauf es im Glauben ankommt. Denn das ist nicht so. Der Glaube ist viel, viel, viel mehr als der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und ich denke, dazu kann uns Psalm 15 vielleicht einige Antworten mitgeben. Ich möchte diesen Psalm jetzt lesen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, dass du sie einfach jetzt aufschlägst oder in deinem Smartphone guckst oder im Browser, wo du vielleicht gerade reinguckst. Ich weiß nicht, wo du das jetzt verfolgst, aber dass du trotzdem mit hineinschaust in diesen Text. Psalm 15. Herr, wer darf dein heiliges Zelt betreten? Wer darf dich auf dem Berg Zion anbeten? Jeder, der aufrichtig lebt und andere gerecht behandelt, der durch und durch ehrlich ist und andere nicht verleumdet. Jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandte nicht bloßstellt. Jeder, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, der alle achtet, die den Herrn ernst nehmen. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen. Wer so handelt, den wird nichts mehr zu Fall bringen. Soweit Gottes Wort. Das wird für dich vielleicht ein bisschen paradox klingen. Im Psalm geht es ja um die Frage, wer darf zum Tempel kommen oder zum Zelt Gottes damals noch, zu der Stiftshütte. Und ich rede jetzt darüber, dass wir eigentlich die Frage beantworten wollen, wie Leben aussieht ohne einen Raum, in dem wir uns treffen, um Gott anzubeten. Aber ich möchte dort auf die Perspektive, die wir im Neuen Testament haben, auf diese Perspektive möchte ich zurückgreifen, die uns hilft, dieses scheinbar Widersprüchliche zusammenzubekommen. Jesus begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen in Kapitel 4 im Johannesevangelium. Und in Vers 23 sagt er dann, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Und dort geht's genau um die Frage, die die Frau dann stellt, wo ist der echte Ort, wo wir anbeten sollen? Und Jesus sagt ihr nicht, der Tempel ist der richtige Ort in Jerusalem, sondern er zeigt eine Perspektive, die über einen festen Ort hinausgeht, sondern die den Blick dafür lenkt, dass wir mit Gottes Geist im Alltag unterwegs sind und dass wir gerade keinen besonderen Ort mehr brauchen, damit wir sagen können, nur dort ist Leben mit Gott möglich. Echtes Leben mit Gott, echte Anbetung ist nicht begrenzt auf einen Ort oder einen Raum oder einen festen Zeitpunkt. Echtes Leben mit Gott besteht in einem bestimmten Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, der Gott widerspiegelt. Dazu sind wir berufen. Nicht so wichtig das auch ist, uns am Sonntagmorgen zu treffen, sondern im Alltag Gott widerzuspiegeln. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und das soll sich durch den ganzen Lebensalltag in unserem Leben ziehen. Und genau diese Perspektive finde ich so interessant. Auch wenn es in Psalm 15 um die Frage geht, wer darf zum Tempel kommen? Genau die Frage nach dem Lebensstil an den anderen Tagen, wenn wir nicht im Tempel sind. Genau das finden wir in Psalm 15. Ich möchte auf einige Aussagen aus diesem Psalm zu sprechen kommen. Die eine Sache dort in einer etwas anderen Übersetzung lautet: Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, jeder, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, jeder, der andere nicht verleumdet, jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt. Diese Menschen dürfen zum Tempel kommen. Diese Menschen leben ein Leben, das wirklich Anbetung ist. Zusammengefasst können wir sagen, dass es darum geht, dass wir als Christen in unserem Alltag glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Das ist ein Lebensstil, der Gott gefällt. Dass unser Reden und unser Handeln übereinstimmt. Dass wir nicht hier von der großen Liebe von Jesus reden und auf der anderen Seite diese Liebe im Alltag wieder außen vor lassen. Dass wir hier nicht davon reden, wie wichtig Gottes Gebote sind und im Alltag vergessen wir das. Sondern dass das, was wir sagen und dass das, was wir tun, dass das wirklich übereinstimmt. Und auch, dass das, was wir sagen und das, was wir tun, dass es die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt. Dass es anderen Menschen hilft. Dass es einen positiven, einen guten Beitrag im Leben anderer Menschen auch bringt. Dass es sie unterstützt. Wenn wir uns als Christen darüber Gedanken machen, wie wir unseren Auftrag in dieser Welt gerecht werden können, nämlich die gute Nachricht von Jesus in die Welt zu tragen, dann ist Glaubwürdigkeit eines der wichtigsten Instrumente und Werkzeuge, die wir überhaupt haben. Glaubwürdigkeit sich zu erarbeiten, das ist etwas, was lange Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man miteinander unterwegs sein, da muss man erleben, dass ich dem anderen glauben und vertrauen kann. Aber Glaubwürdigkeit zu verlieren, das geht sehr schnell. Und eine verlorene Glaubwürdigkeit, die gewinnen wir nicht so schnell wieder zurück. Und ich möchte dir das mitgeben, dass das gerade in unserer Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, enorm wichtig ist, dass wir uns dieses Werkzeug nicht verspielen, das wir haben. Wir leben in einer Zeit durch das Internet geprägt, die enorm geprägt ist von Falschmeldungen, von Gerüchten, von Kampagnen, die gefahren werden. Und ich möchte dich dazu herausfordern, dass du mal darüber nachdenkst, was du weitergibst, was du teilst, was du für Meinungen an andere weiterleitest. Wir leben in einer Zeit, wo es ganz schnell geht. Wir gehen auf Facebook, bei WhatsApp oder wo auch immer wir unterwegs sind und da reicht ein Klick und schon haben wir das weitergeleitet. Aber hast du dir mal die Mühe gemacht zu überprüfen, was du da weiterleitest? Oder tust du das einfach nur, weil es gut klingt? Und weil es irgendwo deine Stimmung aufgreift, ohne dass es dich interessiert, ob das wirklich stimmt, was du da teilst. Ja, nachforschen ist anstrengend. Da muss man Arbeit investieren. Es ist viel einfacher, so ein Klick, und dann ist es geteilt. Aber ich möchte dich fragen, wie überzeugend kannst du von Jesus reden? Wie überzeugend kannst du über Jesus reden mit anderen, wenn du deine Glaubwürdigkeit an anderer Stelle ruinierst. Die Wahrheit über Jesus ist die wichtigste Wahrheit, die wir als Menschen anvertraut bekommen haben. Es ist die wichtigste Wahrheit, weil es Wahrheit ist, die ewiges Leben gibt. Leben, das über diesen Tod hinausreicht. Und es ist die einzige Wahrheit, an der sich die Menschen Anstoß nehmen sollen. Wo wir ohne Rücksicht sagen können, wenn sie sich daran stoßen, dann soll es so sein. Und diese Wahrheit sollen wir nicht aufs Spiel setzen. Wir dürfen unsere Glaubwürdigkeit nicht ruinieren, sodass die Wahrheit von Jesus dann eben auch nicht mehr fruchtet. Und hier im Text ist auch die Rede davon, dass wir andere verleumden und dass wir das nicht tun sollen, dass so einer eben nicht zur Anbetung kommen darf und kommen wird. Gerüchte und falsche Informationen können den Ruf anderer Menschen ruinieren. Darüber solltest du mal nachdenken. Und ich möchte ganz deutlich auch sagen, auch Reiche, auch Mächtige, auch Politiker haben Würde. Und auch die Menschen, an denen du dich stößt und über deren Meinung du dich ärgerst, auch sie sind Ebenbilder Gottes. Und sie haben es verdient, genauso geliebt zu werden, wie die Menschen, die dir am nächsten sind. Liebe deine Feinde. Liebe die, an denen du dich stößt. Verleumde sie nicht. Verbreite nicht Falschmeldungen über sie, nur weil sie dich mit ihrer Meinung ärgern. Wir Christen sind herausgefordert, an jedem Ort, über jedes Thema und über jeden Menschen die Wahrheit zu sagen. Und wenn du nicht sicher bist, dass du das kannst, dann solltest du lieber nichts sagen, als etwas Falsches zu sagen. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, und was sagt er? Ich bin die Wahrheit und das Leben. Mit Jesus unterwegs zu sein bedeutet, dass wir vertrauenswürdige und glaubwürdige Menschen sein wollen. Das ist der Weg, der uns und andere zum Leben führen kann. Dann finden wir im Text weiter, er wird den verachten, den Gott verworfen hat. Doch er wird alle ehren, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Auf den ersten Blick ist das eine unglaublich harte Aussage. Dass wir die verachten sollen, die Gott verworfen hat, sollten wir nicht alle Menschen lieben? Aber es ist trotzdem eine konsequente Aussage, denn wir müssen uns mal vor Augen führen, was der Vers eigentlich sagen möchte. Der Vers möchte uns dazu ermutigen, dass wir uns von Gott allein unsere Werte geben lassen. Und da gehen wir zurück bis auf die Schöpfungsgeschichte, auf den Garten Eden, wo es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gab. Und was ist unser Untergang gewesen als Menschen in dieser Situation? Der Moment nämlich, wo wir angefangen haben zu sagen, ich selbst möchte wissen, was richtig und falsch ist. Und ich selbst möchte es definieren, was richtig und was falsch ist. Und wir sind jeden Tag als Christen herausgefordert zu fragen, will ich mir meine Werte geben oder lasse ich mir meine Werte von Gott geben? Wer ist also der in diesem Text, den Gott verworfen hat? Das ist derjenige, der zuvor Gottes gute Werte verworfen hat. Gott macht das ja nicht willkürlich, dass er Menschen irgendwie verwirft, dass er sagt, du hast keinen Platz bei mir. Das ist keine Willkür, wo er sagt, deine Nase gefällt mir nicht. Sondern Gott beurteilt das danach, wie wir Gott beurteilen, ob wir zu ihm stehen oder nicht. Und diese guten Werte, die Gott uns weitergibt und die diese Menschen verwerfen, im Zentrum dieser Maßstäbe lebt das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was uns an die Seite Gottes bringt. Und wenn wir uns davon abwenden und wenn wir unsere eigenen Wege fahren wollen, dann entfernen wir uns von Gott. Hier geht es also im Kern um die Frage nach deiner Loyalität. Stehst du an Gottes Seite? Stehst du mit denen, die an Gottes Seite stehen? Oder stehst du bei denen, die Gott verworfen haben und von denen Gott sich deshalb auch distanziert? Nicht, dass er nicht Platz für sie hätte, wenn sie ihre Meinung ändern, aber in dem Stand, wo sie sind, haben sie sich selbst von Gott distanziert. Du musst für dich die Frage klären, darf Gott mir sagen, was gut und richtig ist? Darf er mir sagen, was schlecht und böse ist? Oder stehst du lieber auf der Seite der Menschen, die ihre eigenen Wege gehen wollen, geprägt von Lieblosigkeit, Streit, Egoismus und so weiter? Wo auch immer wir sind, wo auch immer wir stehen, in welcher Situation wir im Leben uns befinden, was auch immer vor uns liegt, Wir sollten durch unser ganzes Leben zeigen, dass wir Ja zu Gottes guten Wegen sagen und dass wir Nein sagen zu den Wegen, die zerstörerisch und böse sind, die verletzend sind. Die beiden letzten Verse in Psalm 15 sind nochmal eine praktische Veranschaulichung genau von diesen beiden Punkten, die ich erwähnt habe. Da wird gesagt, der Mensch, der zum Tempel kommen kann, er hält sich treu an jeden Eid, den er geschworen hat, selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Hier geht's also wieder im Kern um die Glaubwürdigkeit, um die Vertrauenswürdigkeit des Menschen. Dieser Mensch, der zu Gott kommt, steht zu seinem Wort. Er ist verlässlich, selbst wenn er dadurch Nachteile in Kauf nehmen muss. Meine Glaubwürdigkeit muss mir wichtiger sein als mein lediertes Ego oder als irgendwelche anderen Nachteile, die ich vielleicht befürchten muss. Und das Zweite ist, dieser Mensch, der zu Gott kommt, er leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Und hier geht es um eine ungesunde Machtdynamik. Hier geht es eben genau um die Frage, auf welcher Seite ich stehe, auf der Seite Gottes, der den Schwachen hilft, oder eben nicht auf der Seite Gottes, wo ich die Schwachen ausbeute. Der Mensch, der die Notsituation von anderen ausnutzt, um davon zu profitieren, der steht nicht auf der Seite Gottes. Denn den Schwachen auszunutzen, das ist das Gegenteil von Liebe. Liebe sucht den eigenen Nachteil, um dem anderen einen Vorteil zu verschaffen. Das ist Liebe. Und diese Liebe macht Gott uns vor. Und wer anhand dieser beiden großen Maßstäbe sich orientiert, wer ein glaubwürdiges und vertrauenswürdiges Leben lebt und wer auf Gottes Seite steht und Ja zu Gottes guten Werten sagt, für den gilt diese letzte Aussage. Wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Und damit ist gemeint, wer so handelt, wird nie aus dem Tempel oder aus dem Zelt Gottes hinausgeworfen werden. Der fällt niemals von Gottes Seite weg. Er wird niemals aus Gottes Gnade fallen. Wer darf also in Gottes Heiligtum wohnen? Und wo ist dieses Heiligtum zu finden? Gottes Heiligtum ist kein Ort. Gottes Heiligtum ist kein Raum, in dem wir uns versammeln. Gottes Heiligtum ist dein Herz, dein Leben. Ein Leben, das geprägt ist von Wahrheit und von Liebe zu Gott und von Liebe zu deinen Mitmenschen. Und Gott ist überall dort gegenwärtig, wo Menschen ihr Leben genau in diesem Sinne gestalten. Lass mich noch beten. Jesus Christus, danke dafür, dass wir durch dich herausgefordert sind, über unser Leben nachzudenken, dass wir uns nicht darauf ausruhen können, dass wir sagen, ja, aber ich bin doch zu den Gottesdiensten da. Das ist wichtig und das ist gut. Aber das, was du dir wünschst, ist ein Leben, das geprägt ist von deinem Geist, das geprägt ist von einem Lebensstil, der dich widerspiegelt. Hilf uns in unserem Alltag, dein Wesen wiederzugeben und unseren Mitmenschen vorzuleben, wer du bist. Hilf uns in unserem Alltag, vertrauenswürdig und glaubwürdig zu sein, die Wahrheit zu sagen und andere nicht zu verletzen. Hilf uns in unserem Alltag, zu deinen Werten Ja zu sagen, auch wenn es für uns Nachteile vielleicht bedeutet. Hilf uns in unserem Alltag, Menschen zu lieben und für sie da zu sein und sie zu unterstützen. Darum bitte ich dich, in deinem Namen, Jesus. Amen.